Umso wichtiger ist es, dass wirklich wir keine klassischen Erklärvideos machen, sondern wirklich von Zombie-Apokalypsen bis Comedy, Songparodien, Animationen, Reisereportagen. Es ist alles möglich. Also du kannst so vielfältig Wissensinhalte vermitteln und demokratisches Bewusstsein vermitteln. Und das machen wir.
Herzlich willkommen zu Bildungswellen, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Schöppel und ich darf Sie durch diesen Podcast führen. In regelmäßigen Abständen widmen wir uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Diese Folge geht es um YouTube. Die allgegenwärtige, scheinbar unendlich große Videoplattform ist inzwischen eines der Leitmedien unter Jugendlichen. YouTube ist dabei aber nicht nur ein Freizeitort mit einem Sammelsurium an kuriosen Beiträgen, von Katzenvideos über Schminktutorials bis zu Let's Play-Videos. YouTube ist längst auch ein Ort der Bildung. Julia Althoff, Expertin für digitale Jugendbildung und Geschäftsführerin der Bildungsinitiative Mesh Collective, weiß, warum sich YouTube als Medium so gut in der Bildungsarbeit einsetzen lässt und wie man gemeinsam mit InfluencerInnen nachhaltigen und wirkungsvollen Content erstellt. Die digitale Bildungsrevolution ist nur einen Klick entfernt. Liebe Julia Althoff, vielleicht kannst du ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, was dein beruflicher Background ist?
Also ich habe mein Studium der Kommunikationswissenschaften und audiovisuellen Produktion in London absolviert, bin dann sehr stark auch vor die Kamera gerutscht, habe also Musik, Fernsehen, Viva moderiert, Studio 1 der Öffentlich-Rechtlichen, aber immer auch Redaktion gemacht und habe dann irgendwann wieder die Seiten gewechselt, bin also hinter die Kamera gegangen und habe verschiedene Redaktionen geleitet. Und jetzt, seit 2014, leite ich die außerschulische Bildungsinitiative Mesh Collective. Wir gehören zum UVX, sitzen in Berlin-Kreuzberg, sind dieses Jahr mit Europas größtem InfluencerInnen-Netzwerk fusioniert. Das ist DiviMove. Mesh Collective arbeitet aber sehr autark und auch sehr anders. Wir sind gemeinwohlorientiert. Und genau, ich habe circa zehnköpfiges Team. Wir arbeiten alle aber in Teilzeit, ganz bewusst, weil wir alle uns auch ehrenamtlich noch neben der Arbeit engagieren für verschiedenste Dinge. Das heißt, was wir tun beruflich, leben wir auch privat. Also das Engagement in der Gesellschaft.
Außerschulische Bildungsarbeit, was kann ich mir darunter vorstellen?
Also in unserem Team gibt es auch PädagogInnen. Wir gendern übrigens bei Mesh Collective auch im Sprachgebrauch, nicht wundern. Und sprechen auch die Lücke für nicht-binäre Menschen mit. Also es gibt in unserem Team auch PädagogInnen, aber wir können keinen Schulunterricht ersetzen und das haben wir auch gar nicht vor. Außerschulisch bedeutet, dass wir eben in der Freizeit stattfinden, dass wir edukative Angebote machen für junge Menschen, die nach der Schule, außerhalb der Schule spielerisch, unterhaltsam mit schönen Videos einfach nochmal Themen setzen, die vielleicht noch nicht stattfinden oder Wissen vermitteln oder auch zu ganz aktuellen Phänomenen aufklären und in gesellschaftlichen Zusammenhang setzen. Das heißt, wir konkurrieren mit einem enormen Freizeitangebot an Videos und Social Web Content. Umso wichtiger ist es, dass wirklich wir keine klassischen Erklärvideos machen, sondern wirklich von Zombie-Apokalypsen bis Comedy, Songparodien, Animationen, Reisereportagen. Es ist alles möglich. Also du kannst so vielfältig Wissensinhalte vermitteln und demokratisches Bewusstsein vermitteln. Und das machen wir, genau.
Und warum Video? Worin liegt deiner Meinung nach der Vorteil in der Verwendung vom Medium Film bzw. Video?
Also zum einen hat der Rat für kulturelle Bildung ganz aktuell in 2019 eine Studie veröffentlicht, dass Jugendliche tatsächlich mehr und vermehrt Bewegtbild-Content statt textbasierte Inhalte suchen und auch ihre Informationen vornehmlich von Videoplattformen, allen voran YouTube, beziehen. Für mich ist es der Hintergrund, dass, also A, wissen wir, dass in den letzten Jahren die Aufmerksamkeitsspanne von mehreren Stunden auf mehrere Minuten reduziert wurde. Das Lernverhalten hat sich verändert. Wir klicken und auch Jugendliche um die 40% häufiger Inhalte an, die mit Videos verlinkt sind. Also es hat auch ganz pragmatische Gründe. Und tatsächlich ist ein weiterer pragmatischer Grund nicht nur, dass wir selber eher Links anklicken mit Video, und ich will ja, dass unsere Inhalte gefunden werden, sondern dass wir auch bei Google-Suchen und dergleichen im Ranking höher gerankt werden. Also die Algorithmen bevorzugen Inhalte mit Video. Das sind die pragmatischen Gründe. Didaktisch gibt es aber auch verschiedene Hintergründe. Video funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Es spricht mehrere Sinne an, Hörsinn, Sehsinn. Es gibt die Identifikation, die emotionale Auseinandersetzung mit der Person, die zu dir spricht. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass wir einige Prozent, ich glaube auch um die 40% mehr, in Erinnerung behalten, nachhaltig in Erinnerung behalten, wenn es über Bewegtbild vermittelt wurde, statt nur textbasiert.
Passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Mich würde interessieren, wie lernen denn Jugendliche heute und was für Rolle spielt eben genau YouTube dabei?
Also ich kann da natürlich überhaupt nicht aus der Warte der Pädagogik oder Wissenschaft sprechen, ne? Nur als Praktiker, was ich mitbekomme. Und es ist schon so, dass YouTube für SchülerInnen ein ganz relevantes Tool und Medium geworden ist, um zu ihrer Zeit und in ihrer Geschwindigkeit nachzuholen oder nochmal weiterhin zu üben, was sie im Schulunterricht vielleicht nicht verstanden haben. Ja, du kannst halt mit so einem Video, du kannst es beliebig oft zurückspulen, du kannst springen, du kannst sehr individualisiert lernen, und das Internet ist fragmentiert, und so findet auch jeder seine oder ihre Identifikationsfigur, von der sie sich gerne Inhalte vermitteln lässt. Also du kannst ein und dasselbe Thema von Dutzenden verschiedenen Menschen dir vermitteln lassen. Also du guckst wirklich, wo ist Identifikation, mit wem kann ich mich identifizieren, wem kann ich gut folgen, wessen Sprech spricht mich an. Also da ist YouTube auf jeden Fall ein ganz wichtiges Tool geworden.
Du hast jetzt kurz erwähnt, von wegen Sprache der Jugendlichen. Ich habe in einem Video von dir gesehen, wo du ganz klar sagst, es ist wichtig, nicht zu versuchen, die Sprache der Jugendlichen zu sprechen. Kannst du das vielleicht kurz erläutern, warum eigentlich nicht? Weil das ist ja schon etwas, wo man das Gefühl hat, das wird immer versucht, das wird eben auf Marketing-Ebene versucht, das wird aber auch auf Bildungsebene oft versucht, anzudocken mit den Jugendlichen.
Wir wurden in den ersten Jahren wissenschaftlich begleitet und evaluiert, beforscht. Und da kam eben ganz klar raus, dass die Jugendlichen es als total anbiedernd empfinden, wenn Leute wie ich, ja, mit 40 so betont gewollt versuchen, irgendwie cool zu sprechen, weil wir denken, dass so Wörter wie supi und mega und so, dass das deren Sprache ist. Das ist halt nicht glaubwürdig. Das empfinde ich als total anbiedernd. Wir haben damals auch mit Graffiti-Logos hantiert und alles, was wir dachten, was deren Lebensrealität entspricht. Dabei habe ich keine Ahnung, was deren Lebensrealität entspricht, weil ich ihr nicht entstamme. Und deswegen ja auch dieses zweite Learning, imitiere nicht etwas, das du nicht bist, versuche nicht, ihre Sprache zu sprechen, ist eines der brutalsten Learnings. Sie haben halt die Institution dahinter gerochen in Bildungsbraten. Und da haben wir ja dann auch unsere Strategie, nenne ich es mal, auch wenn ich das Wort gar nicht so mag, komplett geändert und gesagt, okay, wir sind jetzt nicht mehr der Absender und versuchen gar nicht erst zu sagen, ey, yo, Politik ist voll cool, sondern wir ziehen uns zurück. Wir machen die redaktionelle journalistische Aufbereitung der Inhalte, die Formatentwicklung, aber wir lassen andere sprechen, nämlich Peers, also Leute, die den jeweiligen Communities entstammen, die Sprache sprechen, die das auf Augenhöhe glaubwürdig vermitteln, die Lebensrealität und Fragestellungen wirklich kennen, der Zielgruppen, die wir versuchen zu erreichen, und verkrampfen da uns gar nicht mehr in irgendeinen vermeintlichen Jugendsprech. Wo man halt doch immerhin tendiert zu dann, ja.
Und wie sind generell eure Erfahrungen damit, eben mit diesen Peers zu arbeiten? Im konkreten Fall vermute ich mal viele sogenannte Influencer.
InfluencerInnen ist so ein bisschen Unwort. Das heißt, viele möchten gar nicht so genannt werden. Das ist negativ konnotiert. Das ist sehr kommerziell und sonst wie ausgeschlachtet worden. Viele verstehen darunter einfach diese YouTuber, die eine teure Uhr in die Kamera halten und dafür unendlich viel Geld kriegen und jungen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Wir arbeiten mit so tollen InfluencerInnen. Wir sprechen von YouTuberInnen, CreatorInnen oder Social-Web-Persönlichkeit mit großer Reichweite. So tolle junge Leute, die sagen, ich habe diese Reichweite und ich habe Bock, die zu nutzen für relevante Inhalte, für gesellschaftlichen Wandel. Ich traue es mir aber selber nicht zu. Ich brauche da eine Redaktion, die mich unterstützt, weil ich bin kein Journalist, ich bin kein Politikwissenschaftler, wie auch immer. Und so ist es, dass wir über die Jahre ein großes Kollektiv, deswegen Mesh Collective, akquiriert haben an jungen Webpersönlichkeiten, die auf ihren Kanälen entweder Wissen anbieten, also wirklich so Wissenskanäle, wo die hingehen, die Informationen suchen. Aber ganz besonders gerne arbeiten wir auch, und das finden wir ganz besonders wichtig, mit YouTuberInnen, die eigentlich Schminktutorials machen oder Let's Plays, also Computerspiele kommentieren auf ihren Kanälen, auch eins der populärsten Genres auf YouTube. Also Kanäle, auf denen Politik oder gesellschaftspolitische Themen eben nicht stattfinden bislang. Und dazu versuchen spielerisch, dem Umfeld entsprechend solche Themen zu setzen, also ein Fairtrade zum Beispiel bei einem Schminktutorial zu erklären. Genau, und die kennen uns auch inzwischen, also Mesh Collective ist inzwischen auch so eine Instanz geworden. Die Leute kommen auch zum Teil auf uns zu und sagen, ich habe auch mal Lust, irgendwie sowas gesellschaftlich Relevantes mit euch zu machen. Und wenn die Auftraggeber zu uns kommen, das sind NGOs, Ministerien, Stiftungen, mit einem Thema, dann gucken wir, wen wir schon kennen oder wen wir auch Neues auftun können, möglichst divers versuchen wir immer so eine Kampagne aufzustellen, also sexuell, religiös, ethnisch, divers und vielfältig, und fragen die dann an und sagen, hast du Lust, dieses Thema auf deinem Kanal zu bespielen? Und wenn ja, was wäre denn dein Zugang dazu? Was glaubst du, sind die Fragestellungen in deiner Community? Du kennst die besser als wir. Hilf uns mal. Und so entstehen die Videos. Die kriegen ganz reguläres Honorar auch, was natürlich nicht verglichen ist mit einem großen kommerziellen Unternehmen oder Hersteller. Weil wir gemeinwohlorientiert sind, ist es aber auch okay für die, dass es ein anderes Honorar ist. Und dann schreiben die aufgrund unserer Recherche zum Thema ihr eigenes Skript. Also wir legen denen keine Worte in den Mund. Die können die Geschichte so erzählen, wie es ihnen, ja, wie ihnen die Worte über die Lippen kommen und auch ästhetisch das Video so machen. Wir unterstützen an allen Enden, ne? Natürlich auch mit der UVX-Expertise, dass es einfach produktionell hochwertig ist. Aber viele wollen das gar nicht und sagen, du, ich mache immer meine Webcam auf dem Sofa in meinem Kinderzimmer. So alles andere würde die Sehgewohnheiten stören meiner Community. Aber das bieten wir an. Und dann wird das Skript abgenommen nochmal von uns und dann auch dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin. Und am Schluss nochmal das finale Video, bevor es online geschaltet wird.
Jetzt habt ihr sehr viel Erfahrung und Expertise mit der Arbeit mit YouTuberInnen. Und die Frage, die sich mir stellt, du hast schon ein paar der Vorteile skizziert. Sprache, visuelles Erscheinungsbild, direkte Ansprache einer Zielgruppe, die ihr so gar nicht erreichen könnt. Was sind denn Nachteile?
Ganz pragmatisch gesprochen ist es tatsächlich so, also unsere Zielgruppe ist 14 bis 24 und die Lebensrealität eines 24-Jährigen entspricht nicht der eines oder einer 15-Jährigen. Das heißt, wir arbeiten auch mit sehr jungen YouTuberInnen. Viele haben Agenten und Netzwerke im Hintergrund und es ist einfach tatsächlich in der Zusammenarbeit schon ein bisschen aufwendiger, als wenn man einfach nur einen professionellen Moderator oder einen professionellen Schauspieler einkauft, den ein Skript hinlegt und die machen das dann. A, sind es natürlich Persönlichkeiten, die ihren eigenen Kanal über Jahre aufgebaut haben. Sie sind der Urheber, sie schützen ihren Kanal. Sie kennen ihre Community und lassen sich echt nicht reinreden. Also es ist wirklich teilweise ein Gerangel zwischen den Bedarfen und Wünschen des Auftraggebers oder der Auftraggeberin und den Vorstellungen und Zielen des Kanalinhabers. Da ist viel Übersetzungsarbeit gefragt und da ist es wirklich, teilweise sind einfach zwei Welten, die aufeinander prallen, ne? So eine Stiftung und vielleicht 19-jähriger YouTuber. Es sind dann auch oft, wenn es junge YouTuber sind, wie soll es auch anders sein, natürlich nicht jetzt so routinierte Professionals. Also es ist dann zum Teil schon auch so wie so ein Flohzirkus, den man betreut, mit Mailverkehr und hinterher telefonieren, da wartet man mal ein paar Tage. Da darf man nicht nervös werden, das muss man kennen und wissen. Viele machen es auch neben der Schule, nachts dann noch oder neben dem Studium. Die machen das dann auch nicht hauptberuflich. Also man muss Erwartungsmanagement betreiben mit den AuftraggeberInnen. Genau, also das ist die eine Sache, ne? Die Professionalität fehlt da einfach manchmal natürlich und es liegt in der Natur der Sache. Also einmal, das sind die ganz praktischen Dinge, mit denen man einfach umgehen muss. Auch der Zugang zu den YouTubis ist ein ganz spezieller, weil natürlich, das war vor ein paar Jahren als neue Branche entstanden und alle haben an denen gezogen und gezerrt. Jeder hat für sie entdeckt, dass er oder sie nirgendwo so zielgruppengenau Themen, Botschaften, Inhalte, auch Produkte platzieren kann. Und es wurde gezogen und gezerrt und da ist auch ein Misstrauen teilweise entstanden. Auf Seiten der YouTubers auch die Verträge von den Netzwerken waren teilweise unmöglich. Da haben wir mit Mesh einfach ein Glück, dass wir so ein bisschen eine Sonderstellung haben. Aber das ist auf jeden Fall sonst, also der Zugang und auch die Reaktion dann bei Anfragen, das sind alles Sachen, da muss man einfach auch eine lange Lunte haben. Und inhaltlich ist es tatsächlich eben auch natürlich, wie gesagt, die Grätsche zwischen formeller, offizieller, teilweise auch hierarchischer AuftraggeberInnen, Stiftung, Ministerium, viele Instanzen, die damit drauf gucken müssen, da will sich niemand in die Nesseln setzen mit so einem Video, dieser Kontrollverlust, ne, den sie auch fürchten und dann gleichzeitig, ich sage es jetzt mal so überspitzt, die jungen, wilden, kreativen YouTuberInnen, also da wirklich einen Konsens zu finden, was ins Video letztendlich Einzug erhält und was nicht. Wie überfrachtet das Video wird, ne, was ist die Erwartungshaltung, wie viel Wissenschaft kann ich in 8 Minuten YouTube-Video wirklich packen, wie multiperspektivisch. Und da müssen wir eben auch die AuftraggeberInnen immer wieder abholen und sagen, ihr dürft jetzt hier erstens nicht geschmäcklerisch sein. Ein Spruch, den ich immer anwende, ich kann es selber schon nicht mehr hören, aber es stimmt halt einfach, ich sage immer, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also auch da loszulassen für die AuftraggeberInnen und zu sagen, wenn ich das Video so jetzt gemacht bekomme, wie ich es gerne hätte, wie es mir gefällt, dann habe ich im Zweifel alles falsch gemacht, weil dann gefällt es halt mir und meiner Community und nicht einer vielleicht sehr jungen, bildungsfernen oder bildungsaffinen Community, wie auch immer, aber da loszulassen. Und tatsächlich muss man auch die jungen YouTuberInnen vorbereiten, wenn sie sich mit gesellschaftspolitischen Themen erstmalig auseinandersetzen, was sie erwartet, auch an Reaktionen aus den Communities. Was größtenteils tatsächlich bei unseren Videos immer super war. Also wir haben auf konsumorientierten Kanälen plötzlich über Zero-Plastic-Themen gesprochen und Klimakrise. Und es war das meistkommentierte Video jemals auf dem Kanal, und zwar im Positiven. Also man sieht schon, die Leute werden nicht abgestraft. In den meisten Fällen werden solche Themen sehr positiv aufgenommen, die sich der Gesellschaft widmen. Aber wir hatten auch schon Shitstorms. Wir haben bei einer Kampagne zum Thema Populismus auch extra deswegen einen einwöchigen Workshop vorher gemacht, wo wir die YouTuberInnen vorbereitet haben. Wie gehe ich mit Hassrede um? Wie mache ich Gegenrede? Wie kann ich selber auch prüfen, das, was die Intention des Absenders ist, wenn ich Quellen verwende?
Darf ich da kurz einhaken?
Ja, bitte.
Ist nicht diese Art von Community Management auch ein ganz zentraler Teil eigentlich, wenn man jetzt das Ganze als Bildungsagenda oder Bildungsarena versteht, in dem Sinn, dass es ja nicht nur darum geht, Wissen jetzt zu vermitteln über ein Video, wie es halt eigentlich eine Art Frontalunterricht ja wäre, wie wenn man auch in der Schule irgendwo vor einer Klasse steht.
Stimmt.
Sondern diesen Aspekt reinbringt eigentlich und sagt, okay, ich muss mich ja auch darum kümmern, was passiert in der Community dann mit diesen Inhalten. Ja? Wie werden die kommentiert? Wie wird diskutiert?
Wir gehen als Redaktion nicht in die Kommentare rein. Wir beraten die YouTuberInnen. Wir gehen da nicht rein, weil wir sind nicht Urheber des Kanals, es ist nicht unser Kanal und wir sind nicht Teil dieser Community. Wir gehören der nicht an, aber wir unterstützen und helfen die YouTuberInnen, wenn es um inhaltlich schwierige, komplexe oder auch inzivile Reaktionen geht. Für uns sind die Kommentare mit das Wichtigste, zu gucken, ob wir wirklich einen Diskurs angestoßen haben, ob wir wirklich eine Debatte losgetreten haben. Die ersten 24 bis 48 Stunden monitoren wir das auch und gucken ganz genau rein und gucken, wo muss man vielleicht auch reagieren, wo muss man vielleicht was nachschieben, wo muss man gegenhalten, und beraten uns da ganz eng auch mit dem oder der Auftraggeberin und dem YouTuber oder der YouTuberin. Meistens ist es so, dass wirklich in den ersten 24 bis 48 Stunden der Drops gelutscht ist und sich entscheidet, ob mit dem Video irgendwas passiert, wo man nochmal ganz anders reagieren muss. Aber natürlich, da haben wir ganz stark ein Auge für uns drauf. Und wir werten teilweise auch die Kommentare aus. Teilweise werden sie bei manchen Projekten auch beforscht von den AuftraggeberInnen. Also wie nachhaltig werden Inhalte dann auch diskutiert, vielleicht auch sogar über das Video hinaus auf dem Kanal.
Ich habe mir natürlich in Vorbereitung auch einige YouTube-Videos angesehen, auch einige, die über euch, über das Mesh Collective produziert wurden. Und was ich mir schon als Frage stelle, ist, wenn es jetzt um Bildungsarbeit oder Bildungsvermittlung geht, wie geht man eigentlich mit dem Fehlen räumlicher Nähe um? Weil das ist etwas, das existiert ja so nicht, wenn ich jemanden von Ferne zusehe, der in einem Video irgendwie agiert. Ja. Auf der anderen Seite wirkt es aber so, als wäre diese räumliche Distanz vielleicht tatsächlich nur für meine oder unsere Generation ein Problem und vielleicht für Jugendliche heutzutage eh nicht mehr. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind damit.
Also es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass für junge Menschen, die mit YouTube auch groß geworden sind, also da ist schon eine gefühlte Nähe, trotz der räumlichen Distanz. Also die eigentlich ist sogar gerade die Nahbarkeit, aber eben auf einer anderen Ebene, auf der menschlichen, emotionalen Ebene, da stärker als im Klassenzimmer mit LehrerInnen häufig, weil sie sich, und das mag eine Illusion sein, aber weil sie das Gefühl haben, da steht jemand wie ich, da steht ein Kumpel irgendwie, der reagiert auf meine Kommentare, der antwortet mir, der erzählt mir super Privates, nimmt mich mit in seinen Alltag und das schafft so eine Illusion von Nahbarkeit. Und die Videos sind ja auch so gestaltet, dass diese räumliche Distanz so ein bisschen kaschiert wird. Also es sind dann echt häufig die Videos aus dem Wohnzimmer, aus dem Schlafzimmer. Also sie nehmen ja die Jugendlichen mit in ihr privatestes Privates. Und das kreiert nochmal mehr diese Illusion von Nahbarkeit. Ich nehme dich mit nach Hause.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich dich eigentlich noch fragen wollte, wenn ich jetzt eine Lehrperson wäre und ich möchte in meinem Unterricht stärker mit dem Medium YouTube arbeiten oder generell stärker mit Bewegtbild arbeiten, was ist aus deiner Sicht wichtig dabei zu beachten oder was ist etwas, was man unbedingt dabei tun sollte in der eigenen Bildungsarbeit, jetzt wirklich weg vom informellen Lernen zurück ins Klassenzimmer gedacht?
Das kann und soll niemals, hoffentlich, ich bete und wird auch nicht, ich bin auch kein Apokalyptiker, den analogen Austausch, die reale, persönliche, unmittelbare, direkte Begegnung ersetzen. Gott bewahre. Aber es ist nun mal ein Leitmedium, YouTube, und es ist nun mal Teil der Realität und kulturellen Identität von jungen Menschen. Also was soll man da rumlamentieren? Dann muss man damit umgehen und vielleicht negativen Inhalten im Netz versuchen, Gutes entgegenzusetzen. Aber man muss da einfach auch hingehen und seinen Beitrag leisten. Also natürlich ist es schlau, auch mal ein YouTube-Video zur Auflockerung des Unterrichts zu nutzen oder um mal ein Thema unterhaltsam überhaupt zu setzen. Das kann so ein ganz schönes Entree schaffen, ne? Wenn irgendwie ein populärer YouTuberin sagt, das Thema ist wichtig und es hat was mit uns sehr wohl zu tun, dass dann anders hingehört wird oder sich die Herzen auch anders dem Thema natürlich öffnen. Aber es ist halt, natürlich muss das pädagogisch betreut werden, ne, und aufgefangen werden. Das heißt, die Lehrerschaft muss natürlich auch gucken und recherchieren und sich umschauen, welche Videos sind kredibil, welche sind inhaltlich wirklich richtig. Und das ist in dieser Flut an Videos echt viel Arbeit. Also deswegen besteht ja auch immer wieder der Wunsch nach Plattformen, wo edukative Videos für den Unterricht nach Fachbereichen geclustert und ausgewertet und vielleicht sogar mit dem Gütesiegel zertifiziert werden, um da den LehrerInnen auch dieses Unmögliche abzunehmen in dieser Flut an Videos. Ich meine, ich mache das hauptberuflich, aber die Lehrer haben ja auch noch was anderes zu tun. Die Videos zu finden, die wirklich richtig sind und fundiert sind und pädagogisch funktionieren. Aber es gehört auch ein bisschen Mut dazu, loszulassen. Es wird halt nicht, wie früher mit der VHS-Kassette im Biologieunterricht, das klassische Erklärvideo sein. Also da gehört auch Mut zu, dass es eben auch Persönlichkeiten sind, die eine eigene Haltung mitbringen, eine eigene Position mitbringen. Und das ist auch gut, weil erst Haltung lockt ja dann auch junge und auch alte Menschen wirklich hinterm Ofen hervor, dass vielleicht wirklich eine Diskussion dann auch im Klassenzimmer stattfinden kann, als wenn es so, was ja bei so Erklärvideos oder Schulvideos oft der Fall war, um Ausgewogenheit ringende Aussagen sind. Damit kannst du natürlich keine Diskussion anstoßen.
Jetzt würde wahrscheinlich als Gegenargument sehr schnell mal kommen, ja, aber damit kann ich ja keine komplexen Inhalte vermitteln. Wie siehst du das?
A, ist es schon so, dass du mit Bewegtbild, wir haben viele animierte Videos gemacht, du kannst komplexe Inhalte fantastisch über Grafiken und über Bewegtbild, weil du eben beide den Sehsinn, die Tonspur hast, kannst du komplexe Inhalte super auch in einem 4-Minuten-Video runterbrechen. In a nutshell, die preisgekrönten AnimationskünstlerInnen machen das ja hervorragend preisgekrönt und ausgezeichnet. Also das ist sogar ein ganz tolles Tool, mit Bewegtbild komplexe Inhalte runterzubrechen. Aber also nochmal, ne, auch was wir machen, außerschulische Jugendbildung, wir haben gar nicht vor und können es auch gar nicht, auch pädagogisch, didaktisch, inhaltlich können wir das überhaupt nicht, dass wir den Schulunterricht ersetzen. Also mit so einem Video, in den meisten Fällen wäre das ein Video, was unterhaltsam, erstmal leicht überhaupt ein Thema setzt. Einfach mal einen Initialreiz, einen Impuls setzt. Ja, und dann ans Eingemachte und die tiefer greifenden Hintergrundinformationen, die bleiben dann sehr gerne auch bei der Lehrerschaft. Aber lasst uns erstmal so die Herzen öffnen im Klassenzimmer für dieses Thema. Es quasi lasst uns ein bisschen sexy machen, ja, für Menschen, die vielleicht für dieses Thema das Gefühl haben, es hat einfach nichts mit mir zu tun. Und wenn in so einem Video Politiksprache dekodiert ist und vielleicht auch sehr flapsig daherkommt, aber es muss ja erstmal eine identifikationsstiftende Moment geben. Und dann kann der Lehrer oder die Lehrerin gerne übernehmen und schön tief in die Komplexität eintauchen. Aber man setzt halt erstmal ein Thema.
Apropos Thema setzen, ich musste jetzt gerade irgendwie daran denken, dass ja gerade dann so schwierig zu vermittelnde Themen wie Nachhaltigkeit oder generell Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie mache ich dann so einen Begriff sexy oder wie mache ich so ein Thema sexy für den Unterricht?
Es gibt kein Thema, keins, was du nicht für jede unterschiedliche, fragmentierte Community im Internet sexy aufbereiten kannst. Du musst dir halt die Mühe machen, dir das Umfeld genau anzuschauen. Worauf stehen die? Was sind vielleicht ikonische Begriffe, Symbole? Welche Narrative findet da statt? Also wir haben ja tatsächlich auch mal ein Video gemacht zum Agenda-Kongress Nachhaltige Entwicklung. Und das haben wir auf dem Kanal gemacht mit einer YouTuberin und ihrem alter Ego, die Klugscheißerin. Und ihr alter Ego hat halt sehr überspitzt und humorvoll das Thema platziert. Man kann es aber auch, und es ist einfach eine redaktionelle Arbeit, humorvoll aufbereiten. Man könnte, ich meine, eins unserer erfolgreichsten News-Formate, was über 4 Jahre jedes Jahr folgebeauftragt wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung und was den Grimme Online Award, Publikumspreis bekommen hat, Politik Award bekommen hat und so weiter. Also wirklich ein fundiertes, gutes News-Magazin für junge Menschen. Es hat auf einem Kanal stattgefunden, auf dem per se, also niemand hat diesen Kanal abonniert für News-Magazin oder für Wissensinhalte. Es ist eigentlich ein Format, auf dem Parodien auf Trash-Fernsehformate stattfinden. Aber wir wollten genau diese Community erreichen. Entsprechend haben wir ein kurzes, knackiges News-Format entwickelt. Das News-Format hieß Brain Fat, Gehirnfütterung. Der Hauptprotagonist ist ein Zombie. Und das ist ein Kanal, auf dem Zombies und andere Figuren stattfinden. Und dieses News-Magazin war einfach voll davon. Wir haben also solche Icons übernommen in das Format, haben die Rubriken auch entsprechend erzählt, konnten ganz klar auch hier wieder Haltung einbringen, indem wir ganz klar getrennt haben, Achtung, bis hierhin gehen Fakten und Achtung, jetzt kommt Meinung. Das war die Figur vom Couchman. Sag mal ganz klar, wenn der kommt, dann ist es der YouTuber Dark Victory, der seine Meinung dazu gibt. Aber es war halt klar erkennbar als Meinung, getrennt vom Faktischen, was eben auch sehr wichtig ist. Aber ja, das war halt ein Zombie-News-Magazin. Ja und? So wurde es halt angenommen. Es wurde angenommen und gefeiert. Wir haben die Sehgewohnheit nicht gestört. Wir haben niemanden abgeschreckt, verschreckt und haben trotzdem es geschafft, News-Inhalte quasi unterzubuttern, unterzujubeln, die diskutiert wurden. Also da muss man sich halt einfach die Mühe machen und kreativ sein. Aber das geht immer.
Du sprichst in einer deiner Vorträge davon, dass Haltung die wertvollste Währung ist. Kannst du das kurz erklären, was du damit meinst?
Also ich würde sagen, dass die wichtigste Währung im Internet Haltung und Glaubwürdigkeit ist. Ja, in dieser Flut, mit der wir konfrontiert werden an Inhalten. Haltung, also ich meine, es ist im angelsächsischen Newsbereich, im Social Web, ist man da schon viel mutiger und konfrontativer und traut sich viel mehr, eigene Haltung mit reinzunehmen. Hier gibt es immer noch so ein bisschen, ja, auch die journalistische Ethik des objektiven Berichtens und neutralen Draufschauens. Ich glaube halt einfach, was heißt, ich glaube, es ist einfach so, dass du im Social Web, wenn du möchtest, dass deine Inhalte gesehen, geteilt, kommentiert, diskutiert werden, weil das ein Thema ist, was dir wichtig ist, dann musst du dich auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Es ist diese Ausgewogenheit, die du um jeden Preis ringst, ja, auch Stichwort Beutelsbacher Konsens, ne, und Überwältigungsprinzip, gerade bei jungen Zielgruppen. Aber ich glaube, dass einfach eine gewisse Haltung wirklich nötig ist, um besagte Haltungslosen hinterm Ofen hervorzulocken. Weil es schafft Identifikation oder auch Ablehnung. Aber beides provoziert eine Reaktion. Ja, die Identifikation, dieses Ja, genau. Und die Ablehnung, was ein Quatsch, aber egal. Das schafft eine Notwendigkeit zu reagieren, dich selber auch zu positionieren und somit in die Debatte zu gehen. Irgendjemand hat mal gesagt, eine Demokratie braucht Streit. Im Schweigen geht die Demokratie unter. Also deswegen ist Haltung dann notwendiges Vehikel, um Diskurse und Debatten anzutreten. Und unsere AuftraggeberInnen können damit auch so umgehen, dass, also einmal ist es klar, dass nicht die Stiftung im Moment der Absender ist, sondern die Person. Insgesamt glaube ich übrigens in einer demokratischen Gesellschaft, dass man alles bekommt und den Raum bekommt, um eine Haltung und Identität zu entwickeln, um sich zu positionieren, um teilzuhaben und sich dann eben mittelfristig auch zu engagieren. Das alles geht nur, wenn junge Menschen lernen, sich auch zu trauen, eine eigene Haltung zu haben. Und auch da können diese YouTuberInnen Identifikationsfiguren und Vorbilder sein, weil sie sich trauen, sich zu positionieren und eine klare Haltung zu äußern.
Danke für das Gespräch.
Dankeschön auch. Vielen Dank.
Das war unser Interview mit Julia Althoff. Wir haben es im Dezember bei der Verleihung des Best of Austria Awards im Rahmen der Veranstaltung zum Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung in Wien aufgenommen. Weitere Informationen zu diesem Interview sowie alle Links finden sich auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at/podcast. Die Musik für diese Folge stammt wie immer von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz und des Bildungsministeriums. Unseren Podcast kann man über alle gängigen Plattformen abonnieren und anhören. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen können Sie gerne an podcast@umweltbildung.at senden. Die nächste Folge von Bildungswellen erscheint am 8. Mai. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!